Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitsplätze Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute mal wieder mit einer Interview-Folge und einem ganz tollen Gast heute im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz herzlich Udo Lüttgen. Hi!
Guten Morgen, liebe Anna. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass es geklappt hat. Du bist Leiter des Sachgebiets Gefahrstoffe und der akkreditierten Messstelle bei der Evonik. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, worüber ich aufmerksam geworden bin, über einen LinkedIn-Beitrag, den du geschrieben hast. Und zwar hieß der, ganz reißerisch vielleicht auch, ISO 45001, ist das Kunst oder kann das weg? Und das hat mich auf dich und dein Thema aufmerksam gemacht. Und ich finde, das ist ein Thema, wo ganz, ganz viele Unternehmen und auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit zu tun haben. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob das jetzt Kunst ist oder weg kann. Da werden wir heute mal wieder ein bisschen drüber sprechen. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, was machst du, was macht eure Abteilung, was machst du bei der Evonik, was macht eine akkreditierte Messstelle? Gib uns mal so einen Rahmen dafür, womit ihr euch auseinandersetzt.
Sehr gerne, Anna. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich bin am Standort der Evonik in Mahl tätig, dem Chemiepark Mahl. Also so einer der größten Chemiestandorte in Deutschland mit ca. 10.000 Mitarbeitern, 6,5 Quadratkilometern Größe, am Rande des Ruhrgebietes beziehungsweise an der Grenze zum Münsterland. Und ich arbeite da seit 2011 in der Abteilung für Arbeitssicherheit. Wir betreuen alle Firmen im Chemiepark Mahl. Das ist mittlerweile ein Multi-User-Standort, also gehört zwar der Evonik und sie betreibt ihn auch, aber wir haben viele, viele Firmen, die uns beauftragen. Wir haben so circa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Abteilung und ja, wie du schon sagtest, leite ich seit ungefähr 2,5 Jahren den Bereich, der sich mit den Gefahrstoffen beschäftigt. Wir sind alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und in Personalunion auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer sogenannten akkreditierten Messstelle oder Konformitätsbewertungsstelle und sind nach DIN 17025 akkreditiert. So, was machen wir? Unser wertschöpfender Kernprozess ist es, regelmäßig, so ungefähr alle 16 Monate, in die Betriebe, in den Betrieb zu gehen und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Und zwar der Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Das ist nicht so ganz einfach. Das kann man rechnen. Am beliebtesten und auch am praxisnahesten ist ehrlich gesagt, Arbeitsplatzmessungen durchzuführen. Das auf Arbeitsplatzmessungen zu konzentrieren, wäre aber viel zu kurz gedacht. Am Ende, und da sind wir schon so ein bisschen am Thema, da bin ich immer ganz keck und sage, wir auditieren durchaus auch die Betriebe intern sozusagen. Wir zertifizieren zwar nicht, aber am Ende des Tages plumpst dann so ein Befund raus nach TRGS 402, wo es um die Antwort auf die Frage geht, sind die Schutzmaßnahmen wirksam oder nicht, mit dem Fokus inhalative Exposition. Wir machen aber vorneweg auch einen Legal Compliance Check, also wir schauen uns Dokumente an, also auch da der Audit-Charakter schon ein wenig und gucken, wie ist denn das Managementsystem aufgestellt im Kontext Umgang mit Gefahrstoffen? Gibt es Gefährdungsbeurteilungen? Wie schauen die aus? Etc. Wir machen natürlich Begehungen wie jede SIFA, um uns einen Gesamteindruck zu verschaffen und entwickeln dann Messstrategien, um zu hinterfragen, wie gut funktionieren denn hier die Schutzmaßnahmen? Wir gehen in der Regel immer davon aus, dass die gut funktionieren, sonst würden wir erst gar nicht messen. Und wollen das letztendlich messtechnisch und durch Hingucken, einfach ausgedrückt, wollen wir das beweisen. Darum geht es eigentlich. Also wir gehen da nicht rein, weil wir vermuten, dass da katastrophale Zustände herrschen, sondern genau im Gegenteil. Und dabei führen wir auch Tätigkeitsbeobachtungen durch, reden mit den operativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind selbst alle auch im operativen Geschäft gewesen. haben selbst Jahre und Jahrzehnte in der Produktion verbracht, sind also sehr praxisnah und haben auch ehrlich gesagt dadurch eine hohe Akzeptanz, nicht nur beim Management, sondern auch auf der operativen Ebene. Und das ist der Sache natürlich sehr, sehr zuträglich. Wir dokumentieren dann letztendlich die Messergebnisse. Im besten Fall kommt dann raus, Schutzmaßnahmen wirksam. Das ist dann immer so das Urteil, wo alle immer hinwollen. Das schaffen die Betriebe mit uns gemeinsam auch in der Regel. Und ja, wenn irgendwas nicht ganz okay ist, dann gehen wir wieder in die Rolle der SIFA und erarbeiten gemeinsam dann Strategien, wie wir dahin kommen, insbesondere bei der inhalativen Exposition, wo wir hingehören, nämlich unter verschiedenste Beurteilungsmaßstäbe. Arbeitsplatzgrenzwert hat sicherlich jeder schon mal gehört oder viele Leute, die in der Chemieindustrie sind, aber auch woanders unterwegs sind.
Das hoffen wir jetzt
Und
erstmal,
ja, und das ist so das Kernthema, wo es hingeht. By the way, erfüllen wir aber auch noch so Dinge wie, dass wir Daten dokumentieren und archivieren für die Betriebe, die so in die Richtung krebserzeugende mutagene und reproduktionstoxische Stoffe gehen, wo man gegebenenfalls Daten 40 Jahre lang archivieren muss über diese Tätigkeiten von bestimmten Mitarbeitern in diesen Arbeitsbereichen. Und das ist auch nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt, vor allem bei wechselnden Organisationen und das über Jahrzehnte. Das machen wir auch alles und können dann ja per Knopfdruck in einem Computerprogramm, die Firma nenne ich jetzt nicht mit drei Buchstaben, ist eine deutsche Firma, und können dann per Knopfdruck hingehen und sagen, ja, der Udo Lüttgen hat dann und dann in dem und dem Betrieb gearbeitet mit diesen und jenen Gefahrstoffen und was er da gemacht hat, steht dann da drin, mit welchen Expositionen und so weiter und so weiter. Ja, und ansonsten machen wir alle anderen Tätigkeiten, die eine SIFA macht, im Grunde auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wir geben Seminare, werden bei Feuerwehreinsätzen im Chemiepark mit hinzugerufen, wenn es um Gefahrstoffe geht. Wir kümmern uns um kalte Brandstellen. Wenn es gebrannt hat, muss man da ja auch noch an bestimmte Dinge denken in der Gefährdungsbeurteilung. Wir stimmen uns mit Behörden regelmäßig ab, also mit der Bezirksregierung, in unserem Fall Münster, mit der BG. Also es ist eine riesengroße Palette und an so einem großen Standort, mit so vielen verschiedenen Firmen und auch Kulturen inzwischen, ist das ja manchmal schon Hochleistungssport, darüber unterhielten wir uns ja gerade auch noch. Das ist schon eine spannende Welt, ehrlich gesagt.
Ja. Was hat denn das, das, was du jetzt auch so beschrieben hast, geht ja dann doch sehr auch in die Richtung der Gefahrstoffe, der Wirksamkeitsüberprüfung, ne, Gefahrstoffmanagement. Was hat das oder wo gibt es dann die Schnittstellen heraus auch zur ISO-Zertifizierung?
Also, da möchte ich mal bei der 17.025 anfangen. So, das ist unsere Akkreditierung. Das ist nochmal eine Nummer mehr als eine Zertifizierung. Sowas darf dann nur die deutsche Akkreditierungsstelle aus Berlin. Die darf dann so eine 17.025 Konformitätsbewertungsstelle akkreditieren. Die arbeitet hoheitlich für die Bundesrepublik Deutschland, ist also eine Behörde. Da geht es schon richtig zur Sache, wenn die zu uns kommen. So viele akkreditierte Stellen gibt es in Deutschland auch gar nicht. Wir sind also sehr geprägt, normgeprägt. Und ja, das ist so das, was uns auszeichnet, in unserer Abteilung. Das ist mal so Punkt 1. Punkt 2 ist, teilweise sind wir auch als interne Auditoren ausgebildet. Das passt wieder zu unserem Kernprozess, den ich vorhin beschrieben habe. Und wir unterstützen da die Betriebe genau in diesem Punkt, nämlich dass wir mit denen mal schauen, ja, sind die zertifizierungsfähig in puncto 45.001 oder nicht? Und so, und auf der fachlichen Ebene, jetzt kommen wir zu deiner Kernfrage, muss man sich das so vorstellen, dass bei der 45.001 Zertifizierung ein ganz wichtiger Punkt die Wirksamkeitsüberprüfung ist. Die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen muss hinterfragt werden. Wir kommen noch dazu, denke ich heute, warum das so eine Challenge ist, weil das ist so ein Punkt, der wird gerne mal weggelassen. Ne, so ein Betrieb, der geht dann hin und überlegt sich, Mensch, was ist denn hier gefährlich bei dem, was ich gerade tue? Ja, ich kann hier stolpern, mir kann was auf den Kopf fallen, es ist vielleicht ein bisschen zu dunkel und ach ja, Gefahrstoffe gibt es hier auch noch, entwickelt Schutzmaßnahmen, vielleicht etwas hemdsärmlich, so aus dem Bauch raus oder aufgrund von Erfahrungen, etwas unsystematisch und dann werden die umgesetzt und die Mitarbeiter müssen sich alle dran halten und dann ist die Sache auch erledigt für die oberste Leitung, für die Geschäftsführung, den Vorgesetzten, wie auch immer. Und da kommen wir dann natürlich und die Normen sagen, weit gefehlt. Du musst dir sehr wohl Gedanken darüber machen, Mensch, funktioniert das eigentlich, was du dir da ausgedacht hast? Die Punktabsaugung oder ist das überhaupt die richtige PSA? Kann man damit überhaupt arbeiten, etc.? Und wir pochen da sehr drauf, dass wir neben vielen anderen Dingen immer sagen, klappt das eigentlich? Ist die Wirksamkeit deiner Schutzmaßnahmen sichergestellt? Und woher weißt du das eigentlich? Wie bewertest du das, lieber Betrieb, liebe oberste Leitung? Zeig doch mal. Und das ist letztendlich eine ganz wichtige Schnittstelle von unserem Kernprozess 17.025, TRGS 402. Da steht nämlich drin, wie beurteilt und wie vorneweg misst man denn Gefahrstoffe in der Atemluft? Das ist eine schöne Sache, dass man es überhaupt machen kann. Bei vielen anderen Punkten in der Arbeitssicherheitswelt, da kann man nicht immer so einen Zollstock dranlegen an die Schutzmaßnahmen, ne? So dieses Urmeter, um zu gucken, reicht das jetzt oder reicht das noch nicht? Bei Gefahrstoffen geht das ganz gut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige gemeinsame, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir finden das in der Norm, zum Beispiel im Abschnitt 8 oder auch im Abschnitt 9, Bewertung der Leistungen steht da nämlich, ne? Und da muss man dann, jetzt sind wir wieder sehr normlastig und sehr bürokratisch, sorry, aber so ist das nun mal. Da geht es dann wirklich darum, den Zollstock an deine eigene Leistung als Betrieb ranzuhalten und zu gucken, komm, lass uns doch mal gucken, werden deine Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten oder deine Akzeptanzkonzentration oder Toleranzkonzentration? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und den Satz möchte ich auch noch eben sagen, für alle da draußen, die Gefahrstoffverordnung, die sagt im Grunde, dass du die Gefährdung durch Gefahrstoffe, insbesondere die inhalative Exposition, beurteilen musst. Wie auch immer, da gibt es verschiedene Wege. Ich drücke das jetzt mal etwas hemdsärmlich aus. Und dann sagt die Gefahrstoffverordnung, wenn du davon keine Ahnung hast, ist nicht schlimm, ne? Dann mach das doch mit Leuten, zum Beispiel mit einer SIFA gemeinsam, die das können. Am besten noch mit einer akkreditierten Messstelle. Dann kannst du davon ausgehen, dass das, was da erarbeitet wird, Hand und Fuß hat und dass das korrekt ist. Ja, gemeinsame Schnittfläche. Da kann man auch noch mal sagen, dass ja, das kennen wir aus der Qualitätswelt, dieser PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Der ist auch wirklich wichtig. Der klingt auch wieder so störrisch und so bürokratisch. Ich weiß das alles. Wir gucken uns nachher bestimmt noch mal an, wie das Ganze, wie wir die PS auf die Straße kriegen ins echte Leben. Aber dieses Planen, dieses Checken, Checken ist das Messen zum Beispiel, um in meiner Sprache und um in meiner Welt zu bleiben, von Gefahrstoffkonzentrationen in der Luft. Also wir checken mal, wie gut oder schlecht sind wir denn hier. Und gehen danach dann gegebenenfalls in die Maßnahmenkorrektur. Oder wir stellen im besten Fall fest, hey, wir sind super, das ist ja auch ein Ergebnis. Ich höre manchmal von Betriebsleitern, Lütgen, habe ich dir doch gleich gesagt, da kommt nichts bei rum. Also immer dann, wenn die Messergebnisse super sind. Das ist immer ganz lustig. Dann sage ich, hey, Betriebsleiter, das ist auch genau das, was wir wollten. Das ist doch eine super Aussage. Ne? Wir sind genau da, wo wir hinwollen und wir haben es bewiesen. Und das ist auch gut so. Wichtig in der Norm ist dann auch ja, die Zuweisung der klaren Verantwortung und Befugnisse. Ne? Da haben wir auch eine gemeinsame Schnittfläche zu diesem Thema regelmäßige Wirksamkeitskontrollen, in unserem Fall für Gefahrstoffe in der Luft. Beteiligung der Mitarbeiter ist ein 45.001 Thema. Bei uns werden die beteiligt. Wir messen am liebsten personenbezogen, also bei den Mitarbeitern direkt an der Frau, am Mann, was atmen die da ein? Die werden auch im Startgespräch schon mit einbezogen. Also wenn es darum geht, eine Messstrategie aufzubauen, dann sitzen da Sicherheitsbeauftragte mit am Tisch, da sitzt der Betriebsrat mit am Tisch, da sitzt der Arbeitsmediziner mit am Tisch, etc. Also wir haben dieses interdisziplinäre Team immer zusammengetrommelt. Dann geht es in die Planung. Was machen wir dieses Mal? Wo müssen wir hingucken? Gab es Maßnahmen in der Vergangenheit, die wir uns nochmal anschauen müssen, etc. etc. Sicherstellung, dass sämtliche Gefährdungen ermittelt und bewertet werden, ist eine 45.001-Thematik. Auch da haben wir diese gemeinsame Schnittstelle zum Thema TRGS 402 und Gefahrstoffe in der Atemluft. Sicherstellung der Maßnahmenhierarchie, also dieses STOP, dieses Stopp-Prinzip, ne, wird da auch abgefragt. Also wir gucken uns ganz genau an, schaffen die ihre Einhaltung der Gefahrstoffe in der Atemluft? auch durch technische Schutzmaßnahmen. Und da kommt auch nochmal so ein ganz wichtiges Update aus dem Regelwerk für alle da draußen. Ich wiederhole mich da. Wir müssen seit einiger Zeit bei der Bewertung die PSA ignorieren. Kurze Gedenksekunde. Das ist
Genau, der eine
neu.
oder andere fragt sich jetzt, was heißt das jetzt?
Genau.
Wie?
Das war in einem deiner Podcasts schon mal ein Thema, so ungefähr, ich glaube vor einem Dreivierteljahr, schätze ich mal, ganz wichtiges Update. Es wird also viel strenger, nur durch PSA den Kontakt von Gefahrstoffen über die Atemluft zum Menschen zu vermeiden. Das ist natürlich gut, wenn nichts anderes mehr geht. Es ist aber die letzte Verteidigungslinie und bei unserer Bewertung müssen wir das leider ignorieren. Also am Ende des Tages ist die gemeinsame Schnittfläche auch, dass wir das gesamte SGA-Management-System, also Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit als SGA in der 45001, dass wir das im Kontext sicherer Umgang mit Gefahrstoffen dort bewerten durch diese vier Säulen, die ich vorhin nannte: Legal Compliance Check, Begehung, Tätigkeitsbeobachtung und Arbeitsplatzmessung. Und insofern passen diese beiden Prozesse wunderbar zusammen, ergänzen sich und ja, das ist so die Welt, in der wir uns da bewegen. Wie gesagt, sehr formal, sehr regelgetriggert, sagt man heute manchmal. Das Wort mag ich eigentlich gar nicht mehr so sehr. Wir müssen aber auf diese Regeln gucken. In unserem Fall die Gefahrstoffverordnung TRGS 400 und 402. Und am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass wir alle gesund und sicher nach Hause gehen. Und das ist ein Fragment, wie wir das im Kontext Gefahrstoffe schaffen können.
Ja. Was ist denn, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so für diejenigen, die vielleicht nicht ganz drinstecken, ne, sondern was ist so das Ziel der ISO 45001? Warum sie wichtig ist, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr deutlich geworden, gerade auch. Aber wo stellst du eben auch fest, hakt das dann oft in der Praxisumsetzung dieser ISO 45001 als sehr, sehr wichtige Norm?
Ja, die Frage, die passt gut zu diesem LinkedIn-Beitrag, den du vorhin erwähnt hast und zu der Überschrift, ist das Kunst oder kann das weg? Wir bewegen uns da so in einem Spannungsfeld, ne? Also ich habe das ja schon ein paar Mal angedeutet, diese Normen, die tun echt weh beim Lesen. Er macht ja keinen Spaß. Also
Also ehrlich muss
mir.
man auch sein,
Genau, ganz wichtig. Ehrlichkeit und Transparenz im Arbeitsschutz, sind meistens oder in der Regel sehr, sehr zielführend und ganz, ganz wichtig. Aber Arbeitssicherheit ist ja auch was Kulturelles, was Menschliches, etwas auf der Gefühlsebene. Ich denke, dazu kommen wir gleich noch. Das Ziel der 45001 kann man ganz einfach damit zusammenfassen, dass es darum geht, Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen zu vermeiden. Das ist auch nochmal so eine Riesen-Challenge. Bei Arbeitssicherheit denken wir immer an Unfälle. Und in meiner Welt Gefahrstoffe, in unserer Welt Gefahrstoffe, da ist es nun mal auch so, dass leider Gefahrstoffe auch langfristige Schäden verursachen können. Ich schweife jetzt nochmal so ein bisschen ab von deiner Kernfrage, komme aber gleich zurück zur Kernfrage. Ich möchte aber nochmal uns alle sensibilisieren, warum das so schwierig ist. Wenn Ursache und Wirkung Jahrzehnte auseinanderliegen, also ich atme heute ein 1,3-Butadien oder ein Benzol ein, also irgendwas, was zum Beispiel Krebs machen kann. Und das riecht auch noch lecker. Womöglich, ne? An der Tankstelle kennen wir das. Dann ist das für uns Menschen total schwierig, den Zusammenhang auch auf der emotionalen Ebene zu verknüpfen, dass das mal irgendwann zum Problem führen kann. Aber wenn es irgendwo laut ist, wenn es brennt, wenn es knallt, wenn es unangenehm riecht, ne, dann gehen bei uns die Alarmglocken an. Und das ist eine riesengroße Challenge, dass wir beides sehen, die kurzfristigen und die langfristigen Problematiken. Und das sind diese Urinstinkte, die in uns verankert sind. Wir sehen immer die kurzfristigen Benefits und wir sehen die kurzfristigen Gefährdungen. Bei langfristig klappt es nicht mehr so gut. Das merken wir immer, wenn wir vielleicht zu einer bekannten Burgerkette gehen und uns ungesundes Essen reinziehen oder sonstigen anderen Quatsch machen oder an Bewegungsmangel leiden. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, Vermeidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist natürlich das oberste Ziel der 45.1 und zwar systematisch. Das ist ein Kochrezept, wie man das schaffen kann als Organisation. Und man kann das auch auf kleiner Flamme kochen, dieses Süppchen, wenn man keine so ganz so große Firma hat. Natürlich wird es umso komplexer, desto größer die Firma ist. Und dann wird auch die Steuerungsarbeit immer, immer schwieriger. Natürlich geht es auch um Compliance. Klar, als Unternehmer, aus der Unternehmerbrille betrachtet, muss und will ich regelkonform sein, gar keine Frage. Und die obersten zwei Punkte sind die stetige Verbesserung. Da ist es wieder, Plan, Do, Check, Act. Das ist in jedem Qualitätstool, ist es letztendlich das Ziel schlechthin, nicht aufzuhören, nicht locker zu lassen. So wie vorhin bei der angesprochenen Gefährdungsbeurteilung. Nicht die Maßnahmen dahin klatschen und dann war es das, sondern im Zyklus zu bleiben, im Kreislauf zu bleiben und ständig besser zu werden. Auch wenn es immer schwieriger wird. Die ersten 80%, die sind ja so einfach. Das kann man mit 20% der Energie schaffen. Aber die letzten 20% an Qualität und an Sicherheit, dafür braucht man plötzlich 80% der Energie. Aber man darf nicht aufhören. Wir haben eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Und deswegen ist diese stetige Verbesserung gerade bei Gesundheit und Arbeitssicherheit umso wichtiger. Und der zweite große Aspekt der Norm ist, dass die oberste Leitung sich nicht wegducken darf. Die Verantwortung der obersten Leitung ist enorm wichtig. Das impliziert auch schon die Antwort auf deine zweite Frage, wo hakt es bei der Umsetzung? Also unter uns, wir sind ja hier unter uns, kann man immer sagen, kann man ganz oft sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Wir wissen das alle. Jeder von uns muss Vorbild sein, aber die oberste Leitung ganz besonders. Ich hatte heute noch ein, ja, teilweise privates Gespräch genau darüber, über Ehrlichkeit, über Transparenz, über moralische Verantwortung von Führungskräften. Und wir leben in einer Zeit, da können wir nicht mehr anders. Es gehört zu unserer Arbeitswelt. Es gehört letztendlich auch zum Geldverdienen. Das ist das Ziel eines Unternehmens am Ende des Tages, das geht aber nicht ohne Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Und wie schlimm ist es denn, wenn ein Vorgesetzter, wenn ein Geschäftsführer, die oberste Leitung nur Normpunkte erfüllen will, aber am Ende des Tages nicht wirklich ehrlich gemeint dafür steht? Und das ist deswegen ein so sehr wichtiger Punkt. Er darf auch per Definition, per 45.001, die Verantwortung nicht wegdelegieren. Das funktioniert so nicht, ne, oder sie, sondern die oberste Leitung muss sichtbar und auch spürbar sein. Wenn da jemand vom Gerüst fällt, in so einer Chemieanlage oder wo auch immer, dann wünsche ich mir, nein, dann verlange ich von der obersten Leitung, dass die da hinfahren zur Unfallstelle, dass die zum Verunfallten gehen und ins Krankenhaus fahren und sich kümmern, ehrlich gemeint kümmern, echte Fürsorge an den Tag legen und auch mit der Familie womöglich reden. Das ist echt gemeinter Arbeitsschutz, das ist echt gemeinte Sicherheitskultur in einem Unternehmen. Und da merkt man schon, dass diese störrische Norm eigentlich dann doch wieder ganz menschlich sein kann, wenn man sie richtig liest und richtig, richtig anwendet und nicht nur Normpunkte erfüllt. Also stetige Verbesserung und Sichtbarkeit und Spürbarkeit der obersten Leitung. Und das sind so für mich, aber auch für die Norm ganz wichtige Punkte. Da steht natürlich noch ganz viel Zeugs drin in puncto Wissensmanagement, Kompetenz, Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Ich habe vorhin den Punkt erwähnt, dass man dieses Management-Tool auch regelmäßig bewerten muss. Da ist er wieder, der Zyklus, also immer bis zum Ende denken. Und was ich immer feststelle, und deswegen habe ich auch diesen LinkedIn-Beitrag geschrieben, also wieder zurückkommt auf deine Ausgangsfrage, wo hakt es in der Umsetzung? Ja, Papier ist geduldig. Also ich finde dann Management-Systeme, wo tonnenweise Papier oder digitalisiertes Papier produziert werden. Ich habe dann auch erlebt in den Audits bei bestimmten Fragestellungen, dass dann wie wild in diesen Dokumenten hin und her geblättert werden muss, weil man gar nicht mehr so genau weiß, Mensch, wo habe ich denn das eigentlich hingeschrieben, wie ich meine Leute qualifiziere, wo habe ich denn mein Wissensmanagement eigentlich manifestiert und wo ist mein Commitment in Richtung Arbeitssicherheit, wo habe ich hingeschrieben, wo unsere Werte sind. und so weiter und so weiter, weil diese Dinger, diese Managementsysteme häufig unfassbar aufgepumpt werden und aufgeblasen werden. Wer viel schreibt, bleibt. Und dann kriegst du aber die PS nicht mehr auf die Straße. Wie willst du als Managementteam sowas dann noch in den Betrieb bringen und dann auch noch für Verständnis sorgen bei den operativen Leuten? Und das ist kaum anwendbar. Und ja, wie gesagt, die von mir angesprochene Sichtbarkeit der obersten Leitung vermisse ich auch häufig. Also das ist so meine Praxiserfahrung. Da wird gerne delegiert und man denkt, damit ist die Pflicht erfüllt. Und dafür habe ich ja meine Zwischenetage, meine Tagschichtmeister, meine Sicherheitsmeister. Da ist natürlich ein Funken Wahrheit dran. Wir müssen alle als Team in verschiedenen Flughöhen funktionieren, aber dann bitte miteinander, aber und dann auch bitte sichtbar. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich mir nochmal in Rot aufgeschrieben habe, weil ich ihn häufig vermisst habe. Auch nach Ereignissen, bei Nahereignissen etc., also nach Unfällen oder bei Nahunfällen, werden Maßnahmen angepasst. Es werden dann vielleicht noch die Mitarbeiter informiert, womöglich sogar alle. Und dann kommt sie wieder, die Wirksamkeitsüberprüfung. Dann wird da nicht mehr hingeguckt. Dann wird irgendwas aufgeschrieben, irgendwo, keine Ahnung, eine neue Absaugung installiert oder ein Sicherheitsventil, neuer Handschuh wird eingeführt, was weiß ich. Aber ob das dann alles wirklich tagtäglich gut funktioniert, das merken wir immer beim nächsten Unfall, leider. Und das war so eins meiner Erlebnisse, die ich da auch in dem Beitrag versucht habe aufzuschreiben, in aller Kürze. Der Prozess wird nicht bis zu Ende gedacht und ja, übrig bleibt dann leider viel Papier, viel Formalismus, kein zu Ende gelebter Prozess und deswegen landen die PS nicht alle auf der Straße. Unheimlich viel wird geschafft, aber das reicht halt noch nicht und leider kann dann genau an der Stelle wieder irgendwas passieren.
Ja, das stimmt. Ich hätte gerne einen Punkt auch, der sich sehr an den Punkt der Wirksamkeitsüberprüfung anschließt. Und die Herausforderung an der Wirksamkeitsüberprüfung ist aus meiner Sicht eben auch oft auch losgelöst vom Thema Gefahrstoffe ist. Es wird im Zweifelsfall noch geschaut, ob eine Maßnahme umgesetzt wurde. Also ob quasi die Abluft beschafft worden ist oder die Lüftungsanlage, aber ob sie dann da ist, aber nicht, ob sie wirksam ist. Und an diesem ersten Teil wird dann oft irgendwie nochmal ein Haken gemacht, ne? Also Schutzeinrichtung wurde beschafft und installiert, aber ob sie dann wirksam ist, fehlt ganz, ganz oft. Und was ja auch ein Punkt ist in diesem Kontext ist, es macht einen Unterschied, ob ich willensabhängige oder willensunabhängige Maßnahmen habe. Weil immer willensunabhängige Maßnahmen, da könnte man jetzt erstmal so, sag mal, theoretisch davon ausgehen, dass die Wirksamkeit schneller erreicht ist, während bei willensabhängigen Maßnahmen natürlich ganz, ganz stark die Wirksamkeit der Maßnahme davon abhängig ist, entscheidet sich der Mitarbeiter mit seinem Verhalten für das Einsetzen der Schutzmaßnahme im Zweifelsfall, also so Beispiel Lüftung anmachen oder ausmachen, oder wie funktioniert das Ganze? Wie ist da dein Blick drauf auf willensabhängige Schutzmaßnahmen, dann auch Wirksamkeitsüberprüfung, willensabhängige, willensunabhängige Schutzmaßnahmen? Wie siehst du das? Und wie ist vielleicht auch und wo ist es auch kritisch?
Ja, liebe Anna, das ist schon wieder ein Podcast für sich selbst. Ein separater. Ich versuche es in aller Kürze mal wiederzugeben. Das sind die schwierigsten Schutzmaßnahmen. Du hast es schon angedeutet. Und nicht zufällig gibt es ja eine Rangfolge von Schutzmaßnahmen. Und die ist auch kein liebgemeinter Ratschlag, sondern im Regelwerk fest verankert. STOP. Am coolsten ist das S vorne, Substitution. Substitution kann auch bedeuten, dass nicht nur was Gefährliches, ein gefährlicher Gefahrstoff gegen anderen ausgetauscht wird, sondern auch das Verfahren ausgetauscht wird. Das vergessen die meisten. Das geht so ein bisschen über in die organisatorischen Schutzmaßnahmen, ehrlich gesagt. Da verwischen die Grenzen. Kann ja auch bedeuten, Mensch, muss diese Probe 12-mal am Tag gezogen werden? Reicht nicht auch 6-mal? Lass doch mal was weg oder mach doch mal weniger oder weniger Leute vor Ort. Wir müssen auf die Rangfolge der Schutzmaßnahmen gucken. Und gerade bei der PSA, bei der persönlichen Schutzausrüstung, erleben wir, und das kennst du sicherlich auch aus deinen praktischen Beobachtungen, da gibt es halt viele Möglichkeiten für uns schwachen Menschen, mal was wegzulassen, ne? Mal Fahrrad zu fahren ohne Helm oder so, weil es so heiß ist heute. Und das hängt wieder zusammen mit diesen, ja, kurzfristigen Benefits. Das ist auch wieder evolutionär leider in uns so sehr verankert. Wir sehen den kurzfristigen Benefit, wenn wir mal keinen Helm aufsetzen, weil dann der Kopf so schön belüftet wird und mal eben hier durch die Halle laufen, das ist doch gar nicht gefährlich, ne? Ist doch halb so wild. Kann man ja mal eben machen. Dass das auch kurzfristig zum Problem führen kann durch einen Unfall oder langfristig, ich sehe da das Thema Lärm oder Gefahrstoffe zum Problem führen kann, das schieben wir da gerne beiseite, weil so schlimm wird es ja wohl schon nicht sein, nur weil ich hier einmal ohne Helm durch die Gegend laufe oder einmal meine Atemschutzmaske nicht verwende. Und ja, wie können wir das verhindern als Führungskräfte, als SIFAs? Am Ende des Tages hängt es mal wieder an der Kultur. Immer nur hingucken und ermahnen ist sicherlich auch wichtig, die Leute ansprechen. Wir brauchen eine kulturell liebgemeinte und ehrlich gemeinte Ansprechkultur. Bei uns heißt das zum Beispiel, heißt diese Kampagne Sprich mich an, danke. Wir müssen es schaffen, ja, dass wenn wir jemanden ansprechen, der da gerade vielleicht sich nicht so sehr an die Betriebsanweisungen hält, weil er den falschen Handschuh benutzt, dass er versteht, dass wir uns wirklich Sorgen machen um ihn und um seine Gesundheit und dass wir platzieren, dass wir alle nicht nur Verantwortung für unsere eigene Gesundheit tragen, sondern dass wir in so einer Ansprache es auch schaffen, diesen Menschen zu sensibilisieren, dass er auch Verantwortung für seine Mitmenschen hat. Wenn du jetzt krank wirst, wenn du verunfallst, dann macht das auch was mit deiner Familie, mit deinem Kind. Dann macht das was mit deiner Frau, deinem Mann, deiner Mutter, deinem Vater. Und das ist eine hochemotionale Thematik. Arbeitssicherheit ist ein kulturelles und somit emotionales Thema. Wir müssen es wieder schaffen, ehrlich gemeint uns umeinander zu kümmern. Und darum geht es. Es geht nicht nur um störrische 45.001-Normen und um Compliance und Checklisten, die wir grün abhaken können, sondern gerade bei den willensabhängigen Schutzmaßnahmen, wo es um unsere Stärken und Schwächen geht, und wir sind nun mal auch ein bisschen schwach, da geht es darum, dass wir vermitteln können durch eine gute Kultur, die wir nicht von jetzt auf gleich platzieren und festigen können, dafür zu sorgen, dass alle verstehen, hey, ich mache das für mich, ich mache das für meine Familie, ich mache das, weil es gut und richtig ist und ich bin auch ein Vorbild im Guten wie im Schlechten. Wenn ich hier heute keinen Helm trage, dann macht das der Azubi in Zukunft vielleicht auch noch oder nicht oder die Azubine. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss eingebaut werden ins tägliche operative Business. Und da hilft keine Checkliste und keine Norm.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir so ein bisschen über auch Herausforderungen, Probleme, ja, gesprochen, ne, wo es dann vielleicht ja, auch nicht immer ganz rund läuft in den Unternehmen. Wenn wir den Blick mal nach vorne machen, und jetzt bist du ja mit deinem Team auch sehr, sehr viel in der Praxis unterwegs als SIFA, Auditor, was sind denn oder wie kann man es denn gut lösen? Was auf der einen Seite vielleicht auch so einen strukturierten Maßnahmenplan angeht. Es geht ja darum, Schutzmaßnahmen auch umzusetzen, sodass sie dann wirksam werden und die Wirksamkeit überprüft werden kann. Aber eben auch, du hast eben auch schon die Gestaltungsrangfolge angesprochen, wie, und die gibt einem ja ein eine Leitplanke, ne, wie ich Maßnahmen priorisieren kann. Aber an manchen Stellen ist es vielleicht auch gar nicht so offensichtlich, ob es jetzt, also ja, technische und Substitution, das ist eindeutig, auch wann ist es eine organisatorische Maßnahme. Aber manchmal sind die Übergänge da ja auch fließend, was die Schutzmaßnahmen angeht. Und wie kann ich sowas auch auf eine gute Art und Weise priorisieren, um am Ende des Tages ja einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen?
Ja, ist eigentlich ganz logisch und einfach. Natürlich da, wo die größte Gefährdung ist, brauchen wir Ad-hoc-Maßnahmen. Wenn ich da jetzt sehe, dass jemand mit einem krebserzeugenden Stoff im hohen Risikobereich arbeitet, dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass diese Tätigkeit so nicht mehr durchgeführt wird. Das geht meistens rubbel die Katz und schnell. Das haben wir auch nach Unfällen, auch total wichtig, dass wir dafür sorgen zu checken, kann der Unfall an dieser Stelle nochmal genauso passieren. Wir müssen auch mal eine Maschine abstellen, keine populäre Entscheidung, aber wir müssen vielleicht auch mal den Prozess stoppen. Das ist das Wichtigste. Und wir warten auch nicht mit der Kommunikation, bis wir den Befund nach ein paar Wochen geschrieben haben, sondern wenn wir Messergebnisse bekommen, die hochkritisch sind, dann wird die Alarmkette sofort angestoßen und dann heißt es, hallo, so nicht mehr, ich komme eben rüber, wir müssen uns was überlegen. Und im zweiten Step geht man dann hin, wo habe ich denn die größte Wirksamkeit mit dem geringstmöglichen Aufwand? Das ist auch nur, also wenn ich jetzt mehrere Probleme habe, dann kümmere ich mich genau in dieser Reihenfolge darum. Und dann kommen natürlich die Sachen, die ein bisschen kritischer werden. Das ist aber normal. Und Umsetzbarkeit ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich darf jetzt keine Schutzmaßnahmen an den Tag legen, die operativen Mitarbeiter so gar nicht umsetzen können. Und deswegen ist es wichtig, die Leute damit an den Tisch zu holen und zu klären, können wir das überhaupt machen. Aber im Grunde ist die Reihenfolge der Maßnahmen ganz logisch, so wie gerade eben genannt, aufgrund der Gefährlichkeit, der Umsetzbarkeit. Und in dieser Kette baue ich aber noch die STOP-Rangfolge mit ein. Und wir von außen, so wie du das sicherlich auch machst, können den gesunden, naiven Blick auf die Prozesse lenken und nochmal genau hinterfragen, bist du dir sicher, dass du da die PSA brauchst? Lass uns doch mal nochmal gucken, wo wir da technische Schutzmaßnahmen an den Tag legen können. Und wir als SIFAS kommen relativ viel rum und können Schutzmaßnahmen auch adaptieren aus Betrieb A in Betrieb B. Wir sind ja auch Multiplikatoren. Das kann der Betrieb alleine vielleicht gar nicht so gut machen. Wir haben ein gutes Netzwerk und können auch in diese Priorisierung diese Kenntnisse mit einbringen. Das ist auch eine unserer Aufgaben, über den Tellerrand hinauszuschauen und das damit einzubinden. Ja, das ist so im Prinzip die Priorisierung, ganz einfach und schnell ausgedrückt.
Ja. Wie sieht ein guter Maßnahmenplan denn aus, aus so einer, ja, Feststellung?
Also es fängt mit der Analyse an. Das kennen auch viele SIFAs. Ich glaube, es waren 7 Handlungsschritte. Korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, bei einer SIFA. Erstmal müssen wir gucken, was wir da haben. Ich muss immer wieder auf meine Gefahrstoffe zurückgehen, auf die Analyse. Ja, können wir natürlich auch woanders machen. Also wo liege ich da eigentlich? Wo muss ich hin? Da ist das Ziel. Wir müssen Ziele definieren. Also die Unterschreitung eines AGWs oder das sichere Beschreiten eines Gerüstes oder das sichere Befahren eines Behälters ist das Ziel. Und wir brauchen dafür verschiedene Lösungswege und Lösungsmöglichkeiten. Da ist wieder die STOP-Rangfolge. Wir haben verschiedene Werkzeuge in unserer Werkzeugkiste liegen nach dieser gerade genannten Reihenfolge. Und nun gilt es, dass die wirksamste Waffe aus dieser Werkzeugkiste rauszuholen, zu implementieren, in die Umsetzung zu bringen, ganz klar zu benennen, wo ist auch mein Zeitziel. Das ist auch eine große Herausforderung. Diese Prozesse werden häufig in die Länge gezogen, gerade in großen Betrieben, weil nicht immer ganz klar ist, wer ist denn hier zuständig. Machst du es, nimm du den Ball, ich habe ihn sicher, ist dann gerne so ein Motto. Und ich dachte, der macht das, nee, ich dachte, der macht das, ich kann das gar nicht. Also die Stakeholder, die müssen sehr klar benannt werden. Und das Zeitziel muss klar genannt und dann auch bitteschön getrackt werden und dann muss eskaliert werden, wenn das Zeitziel nicht erreicht wird. Ja, und nach der Umsetzung kommt jetzt endlich die Wirksamkeitsüberprüfung und zwar bitteschön regelmäßig und nicht nur einmal. Ist auch wieder eine Forderung in den Normen, dass man regelmäßig sein Managementsystem auf Plausibilität und Aktualität überprüft. Und dazu gehört auch deine Gefährdungsbeurteilung bis hin zu den Maßnahmen. Sind die noch Stand der Technik, State of the Art? Funktionieren die noch? Gibt es was Besseres? Etc. Wie komme ich weg von der PSA? Vielleicht haben wir heute eine technische Schutzmaßnahme, die es damals noch gar nicht gegeben hat.
Ja, du hast eben schon die Unternehmensleitung angesprochen, die einen ganz wichtigen Punkt darstellt, dass am Ende des Tages eine Norm nicht nur, also dass nicht nur eine Zertifizierung da ist, sondern dass die Zertifizierung auch in der betrieblichen Praxis umgesetzt wird. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen und vielleicht auch noch mal ergänzen, was ist denn aus deiner Sicht zusätzlich erforderlich, dass wir nicht nur eine Zertifizierung haben, sondern dass wir auch das, was wir dort beschrieben haben, in der gelebten Praxis umgesetzt bekommen, also in den Alltag integriert bekommen.
Ja, da muss ich jetzt nochmal tief durchatmen. Einen Schluck Wasser habe ich schon genommen. Ich habe, denke ich, in den letzten Minuten schon einige Aspekte dazu genannt, die ich jetzt nochmal versuche zusammenzufassen. Wir sind mittlerweile, ich fange mal mit dem Positiven an, wir sind mittlerweile in der Industrie und naja, vielleicht auch im Handwerk, da kenne ich mich nicht so gut aus im Handwerk, mittlerweile da angekommen, dass wir eine Kultur haben, wo die oberste Leitung intrinsisch motiviert ist, sich wirklich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Das ist doch meine Ressource Nummer eins, die Menschen. Um zu produzieren, am Ende des Tages auch, um wirtschaftliche Kennzahlen zu erfüllen, ja natürlich, um Geld zu verdienen. Ohne die richtigen Mitarbeiter, die die richtige Qualifizierung mitbringen und sie dann auch noch weiter ausbauen, ist meine Firma gar nichts. Das kennst du wahrscheinlich in deiner Firma auch. Und deswegen ist es wichtig, diese ja etwas bürokratischen Punkte aus der Norm ins echte Leben zu bringen, ist eine glaubhafte Führungskraft, die mit ihren Worten, die sehr praxisorientiert sind, die Leute davon überzeugen, hey, mir geht es hier nicht darum, liebe Anna, dass ich hier nur compliant bin und dann ziehe ich mich zurück und wir verdienen einen Haufen Geld, sondern mir geht es um deine Gesundheit, Anna. Mir geht es darum, dass du heute Abend gesund zu deinen Kindern kommst, zu deinem Mann. Und ich habe vorhin so ein Beispiel genannt. Ich muss dann auch als Vorgesetzter zu dir hingehen, wenn es dir schlecht geht. Bei kurzfristigen Dingen wie Unfällen, aber wir haben ja auch solche Themen wie GBU für die Psyche. Wir haben auch noch viele andere Gefährdungsfaktoren, außer diesen knallharten, die wir so kennen. Und da brauche ich eine Kultur im Unternehmen, wo es ehrlich gemeint um den Menschen geht. Ich habe eine moralische Verantwortung für dich, Anna. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich deine oberste Leitung. Und das muss ich dir wirklich vermitteln, weil ich es wirklich glaube. Ich möchte ja auch sicher nach Hause kommen und genauso wichtig bist du mir auch. Und wenn wir diese Kultur wirklich schaffen, zu implementieren, und das geht nur durch die oberste Leitung. Sie muss ganz klar auf ihre Agenda schreiben. Punkt Nummer eins in meinem Unternehmen ist es, dass die Menschen unfallfrei und gesund nach Hause gehen, noch vor dem Geld verdienen. Und letztendlich ist das auch gar nicht zu trennen. So bin ich auch übrigens bei der Arbeitssicherheit gelandet. Ich habe mal so ein paar Seminare mitgemacht, wo es genau darum ging. Da hatten wir so einen Arbeitspsychologen und der hat mir so sehr vermittelt, dass Arbeitssicherheit nicht on top kommt zum Produzieren und Geld verdienen, sondern dass das elementar notwendig ist, um ein Wirtschaftsunternehmen am Leben zu erhalten. Und es geht nicht ohne. Es ist kein Hemmschuh, es ist Teil der wertschöpfenden Prozesse. Bevor ich die Maschine anschmeiße, mache ich mir mit der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam Gedanken darüber, sind hier alle Punkte erfüllt? Ist irgendwas kaputt an der Maschine? Habe ich den richtigen Gefahrstoff? Habe ich den richtigen Gefahrstoffschutzhandschuh dabei? Funktioniert die Absaugung etc.? Wie gehe ich mit unsicheren Zuständen um, um mich gesund und auch um die anderen gesund zu erhalten? Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, die gegenseitige Gefährdung. Es geht nicht immer nur von oben nach unten, dass wir uns umeinander kümmern, sondern ich muss als oberste Leitung auch manifestieren in der Firma, hey Anna, kümmere dich doch auch bitte um deine Kolleginnen und Kollegen auf der Ebene. Und ich gebe dir dafür auch den Freiraum. Ich muss auch die Ressourcen geben als oberste Leitung. Ja, ich muss dafür sorgen, dass die Leute Werkzeuge haben und ja, leider auch Zeit dafür haben, sich um das Thema Arbeitssicherheit zu kümmern. Dann aber bitte systematisch. Und ja, leider ist es so, zumindest meine Erfahrung, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wenn ich in einem Unternehmen 10 Jahre diese Kultur überhaupt gar nicht wiedergefunden habe und genau in die andere Richtung gearbeitet habe, dann sage ich immer, im schlimmsten Fall dauert es wieder 10 Jahre, um den Spieß umzudrehen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so lange dauert, aber meine Erfahrung ist, dass das nicht so einfach ist. Manchmal passiert sowas einfach durch neue Führungskräfte. Dann rappelt es da ordentlich, vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber die Leute da alle mit auf die Reise zu nehmen, ist echt schwierig und das geht nur mit tollen Vorbildern. Und wir sind alle Vorbilder, aber die oberste Leitung ganz besonders.
Was ist dein wichtigster Tipp, Für Unternehmen, die vor so einer Zertifizierung stehen. Weil auch das muss man sagen, es sind heute noch nicht alle Unternehmen nach 45.001 zertifiziert. Ne? Das mag man vielleicht denken, aber das ist bei weitem nicht so. Was würdest du genau den Unternehmen raten, die sich jetzt auf den Weg machen, diese Zertifizierung auch erreichen zu wollen? Natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der gelebten Praxis.
Ja, also die letzte Zertifizierung, die ich begleitet habe als interner Auditor, die war eingebettet in ein Tool der Berufsgenossenschaft, sicher mit System, in dem Fall der BGRCI, in unserem Fall in der Chemieindustrie. Da hat man auch tolle Ansprechpartner bei der Berufsgenossenschaft. Da sollte man unbedingt mal ins Gespräch gehen, um erstmal ein Gefühl auf dieser Ebene zu finden, was macht diese Norm für mich? Und wie hilft sie mir? Und was immer schön ist, und deswegen haben wir diese internen Audits ja auch gemacht, lass doch jemanden von draußen mit so einem gesunden, positiven, naiven Blick mal auf deine Prozesse werfen und arbeite dich Step by Step vor und sehe nicht von Anfang an das große Ganze. Manchmal ist es wirkungsvoller, diese Normen nicht zu sehr aufzupumpen, sondern erstmal nur in groben Zügen umzusetzen. Und schließe dich mit bereits zertifizierten Bereichen kurz und lass dir von ihren Erfahrungen berichten. Also hör einmal das Wort der internen Auditoren, der Berufsgenossenschaft womöglich, aber auch von den Leuten, die erfolgreich zertifiziert sind. Und damit meine ich, dass sie es auch kulturell geschafft haben, das Ding wirklich ja, mit Leben zu füllen. Und am Ende des Tages kommt dann noch so ein bisschen üben, üben, üben. Ein paar Sachen muss man leider aufschreiben oder aufschreiben lassen. Und die Devise ist bei mir immer, weniger ist mehr.
Ja, okay. Ja, danke dir für diese spannenden Einblicke in eure Abteilung, euer Team und eure Arbeit. Ich glaube, da war für viele jetzt eine ganze Menge mit dabei von Schutzmaßnahmen, Rangfolge, ISO-Zertifizierung. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Und ich glaube vor allen Dingen auch jeder, egal welche Branche und auch welches Unternehmen, ich glaube, das gilt grundsätzlich beinahe für alle. Danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir, eurem Team, eine ganze Menge Erfolg noch in der Beratung eurer Kunden. Ne? Ich nehme mal an, ich habe dich jetzt kennenlernen dürfen, ne? Dass ihr da einen guten Job macht da draußen. Und ja, freue mich im Zweifelsfall nochmal auf eine Wiederholung.
Vielen Dank, liebe Anna, hat mir total Spaß gemacht und ja, ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann mal wieder sehen, wieder sprechen. Der Kreis der SIFAs, die sich mit diesen Themen beschäftigen, der ist ja nicht klein, aber wir sind auch so ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft und ich bin mir sicher, dass wir uns da nochmal sprechen werden. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.